Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ende 99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM, wir senden live von der Frankfurter Buchmesse und Sie können dabei sein. Einfach mal nachhören unter detektor.fm/frankfurter-buchmesse. Jana Hensel, bist du gerne auf der Buchmesse? Also so als Gefühl, nee, als Autorin?
Nee. Nein, das habe ich gerade erzählt. Sind wir schon im Gespräch?
Es hat sich so ergeben.
Ja, ja. Nein, es ist so, dass ich, das habe ich vorhin gerade bei meiner Lesung gerade schon erzählt, dass ich heute Morgen mit dem Zug von Berlin nach Frankfurt gefahren bin und mich gefragt habe, schreibt man eigentlich für die Frankfurter Buchmesse? Und diese Frage absolut mit Nein beantworten konnte. Und dann habe ich mich als nächstes gefragt, ich habe ja sehr lange an meinem ersten Roman geschrieben, 2 Jahre ganz intensiv, habe ich eigentlich während dieses einsamen Schreibens einmal daran gedacht, dann daraus auf der Frankfurter Buchmesse vorzulesen? Und auch da konnte ich wieder sagen, nein.
Aber
also dieser Ort hier, diese Frankfurter Buchmesse, ist der am weitesten entfernte Ort vom meinem Schreiben, den man sich vorstellen kann.
Aber kannst du ihn trotzdem sozusagen, ist es trotzdem in Ordnung, dass er dazugehört irgendwo?
Naja, das sagte ich ja, also während dieser Lesung gerade saß ich eben in dieser zugigen Ecke und dann war das ganz schön, dann die Leute hörten zu und die Leute kauften hinterher Bücher und eine Frau sagte, sie hätten noch weiterreden können. Und das ist natürlich ganz schön. Und da kommen wir wieder dazu, was hat diese Frankfurter Buchmesse mit dem Schreiben zu tun für mich? Ich schreibe für Leser. Ich schreibe für Menschen, die hinterher mir dann schreiben und sagen, ich habe dieses Buch in einer Nacht durchgelesen oder sie hätten noch weiterreden können. Dafür schreibe ich.
Du hast, bevor wir über dein Buch reden, über Kein Land, du hast vor kurzem einen Text in der Zeit gehabt, einen Brief an Angela Merkel, den ich gelesen habe und ich habe Gänsehaut gehabt, vielleicht auch über die Erzählung, weil man so nah dran ist, weil man plötzlich merkt, dass da jemand ist, egal wie viele Jahre du in der Politik arbeitest, dass du mit Situationen vollkommen überfordert sein kannst, dass sich Situationen auch so angehen. Ich fand es gleichzeitig auch ziemlich nah, dass du geschrieben hast, eben, dass du mit deinem Sohn dort warst und wie ihr das erlebt habt. Ihr wart in der Niederlausitz bei einem sozusagen bei der Wahlkampfauftritt von Angela Merkel und im Prinzip sie ist ausgebuht worden und hat nicht reagiert. Warum hat das so in dir gearbeitet, dass du gesagt hast, ich schreibe ihr einen Brief? Also du hast ja nicht eine Journalistin, oder ich habe es nicht journalistisch gelesen, ich habe es literarisch gelesen.
Ja, das kann man sagen, es ist eine Mischform. Ich war auf diesem Wahlkampfauftritt in der Niederlausitz. Angela Merkel ist da ausgebuht worden von AfD und NPD-nahen Pöblern. Wir wussten, dass das während des Wahlkampfes in einigen ostdeutschen und auch westdeutschen Kommunen passiert ist. Es kursierten davon aber nur so YouTube-Videos. Die Presse hatte darüber noch nicht groß berichtet. Im Gegenteil, man war immer noch so ein bisschen der Ansicht, dieser Wahlkampf hätte kein Thema. Und dann war ich in der Niederlausitz, eigentlich gar nicht, um direkt darüber zu schreiben, sondern wegen einer größeren Recherche. Und dann bekam ich eben hautnah mit. Und ich sah, dass Angela Merkel nicht reagieren konnte, dass es ihr nicht gelang, innerhalb von 45 Minuten darauf zu reagieren. Und dann fuhr ich mit meinem Sohn, der dabei war, nach Hause und stellte mir im Auto die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich wollte eben keinen journalistischen Text dazu machen. Ich wollte keine Leitartikelprosa verfassen, die gesagt hätte, oh, das hätten sie tun müssen, bla 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 bla. Sondern ich fand diesen Blackout von Angela Merkel in dem Moment sehr menschlich. Und ich wollte im Grunde genommen die Situation schildern. Und deswegen bin ich auf diesen Brief gekommen. Und genau, es ist so ein bisschen, wie du sagst, dieser Text war sehr erfolgreich innerhalb von ganz kurzer Zeit haben den wahnsinnig viele Leute gelesen. Es war mein erster viraler Hit. Und das Interessante ist, dass mein im Grunde erfolgreichster journalistischer Text ein literarischer ist. Gleichwohl glaube ich, dass es eben nicht nur, es ist ein Text, der mit literarischen Mitteln arbeitet, der sich aber natürlich aus dem Wissen einer Journalistin speist. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel zur AfD gemacht. Ich habe Texte über die AfD geschrieben. Das heißt, ich war auch da mit einem Phänomen konfrontiert, das ich sehr genau kannte.
Wie ist es, wenn man sozusagen die mächtigste Frau des Landes,
der Welt,
also im Prinzip, aber vor allen Dingen ein Politprofi, wo du denkst, die kann mit jeder Situation umgehen, die hat jeden dummen Zwischenruf schon mal gehört, wenn die nicht reagiert und ich habe schon so gelesen, es ist ja trotzdem falsch, nicht zu reagieren. Es ist total menschlich, dass sich das überfährt, aber eigentlich wünscht man sich ja eine Reaktion. Man wünscht sich eine Gegenrede, man wünscht sich, dass sie muss ja nicht sagen, halt die Klappe, aber wie sie weiter. Wie stark siehst du auch vor diesem Hintergrund als Journalistin, wie groß sind die Fehler, die wir oder die auch die Medien machen im Umgang mit Rechtspopulisten?
Na gut, wir sind da eine lernende Gesellschaft, wir sind da lernende Medien. Nun hat es die AfD in den Bundestag geschafft, mit einem schockierenden Ergebnis. Erstmal, was ich in der Niederlausitz erlebt habe und auch auf anderen AfD-Veranstaltungen, die ich gesehen habe, das ist Populismus, das ist diese Pöbeleien von Politikern demokratischer Parteien, das ist verbale Gewalt. Männliche verbale Gewalt, wie ich schreibe. Und auf diese Gewalt zu reagieren, ist etwas erstmal sehr Schweres. Das sprengt unseren demokratischen Konsens. Das sprengt auch unser Selbstverständnis. Und was ich aber so dachte und deswegen ja auch in dieser Briefform an Angela Merkel aufgeschrieben habe, ich bin ja da so rumgelaufen auf diesem Markt und ich sah, dass sehr viele Leute nach Finsterwalde gekommen waren, um die Kanzlerin zu sehen, aus ganz friedlichen Absichten. Es war eine nicht kleine, aber doch überschaubare Menge an Pöblern. Und ich glaube, dass es gut gewesen wäre, sich an die Leute zu adressieren, die gekommen waren, um sie zu sehen. Weil ich glaube, dass gerade in diesen Räumen, in diesen ländlichen Räumen, dieser AfD-Diskurs im Grunde genommen ein Alltagsgeschäft darstellt. Und wir müssen die Zivilgesellschaft, wir müssen die ganz normalen Leute, die dort leben, eigentlich motivieren, darauf zu reagieren. Und das tun wir am besten, wenn wir es vormachen, wie es geht. So.
Glaubst du, es geht so weit zurück? Also, weil ich mich immer gefragt habe, wie sind die Menschen sozialisiert, ohne jetzt so pauschal darüber zu urteilen, die jetzt heute sozusagen in der Richtung AfD marschieren? Geht das zurück bis Rostock-Lichtenhagen? Geht das zurück bis Hoyerswerda? Also dass diese Verquickung zwischen, ja, weiß ich nicht, wirtschaftlicher motivierter Fremdenhass, ist das eine Linie oder ist das was sozusagen, es war ja dann lange ruhig, wenn man das so sagen, und ist jetzt wieder da, also wie siehst du?
Ja, ich weiß nicht, ob es, das ist eben die Frage, man muss sich das nochmal anschauen. Also wir haben jetzt darüber viel diskutiert, wo kommt dieser Hass der Ostdeutschen her? Und meine Einschätzung ist, dass es eben nur zu einem sehr kleinen Teil ein Erbe sozusagen der SED-Diktatur ist, sondern die Leute, die heute auf den Marktplätzen stehen und pöbeln, das sind Leute, die sind in den 90er Jahren sozialisiert worden. In den 90er Jahren erinnern wir uns an Phänomene wie Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, wir erinnern uns an eine konstant hohe, auch immer gewalttätige Ausländer-Hatz in Ostdeutschland. Damit hat sich ein Alltagsrassismus Alltagsrassismus manifestiert. Dann war es irgendwie ruhig, ich bin mir nicht sicher, ja, es war offenbar ruhig, aber wer sich im Osten auskennt, wer im Osten unterwegs, wer im Osten Familie hat, der weiß, es hat im Osten eigentlich in allen Jahren immer gebrodelt. Wenn ein bisschen, wenn sozusagen niemand zuhörte, die Leute haben geschimpft und so weiter. Es war immer eine Zeit, in der der Osten mit sich selbst glücklich war, kann ich mich nicht erinnern in den letzten 25 Jahren. So. Und dann haben sie die Flüchtlingskrise und das ist sozusagen etwas, woran sich etwas dann neu entzündet, an wo sich Wut wieder entzünden kann. Und das haben wir jetzt als Phänomen.
Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, was du sehr gut kannst, ist aus persönlicher Erfahrung gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch Relevantes rauskitzeln, also das Enttarnen.
Also das was?
Das zu enttarnen, also dass du teilweise, du verbindest das ja wie in dem Brief in der Welt. Ich habe immer das Gefühl, du hast eine sehr persönliche Sichtweise, die aber gleichzeitig sehr viel dahinter nochmal zeigt, auch 2010, mit dem, als du den Theodor-Wolf-Preis gekriegt hast für Fata Morgana. Da schwingt ein Stück weit eine sehr persönliche Geschichte mit, aber im Prinzip ist es genau dieser Dreh, der eigentlich zeigt, dass gesellschaftlich was schiefläuft.
Ja, das ist aber, ich würde sagen, ja, also ich arbeite mit einem Ich. Ich habe auch immer gerne in journalistischen Texten mit einem Ich gearbeitet. Das kommt in Zeitungsredaktionen oft nicht so besonders gut an, weil das Ich in journalistischen Texten auch eine Marotte sein kann. Für mich ist es aber immer eine literarische Figur gewesen. Das Ich, selbst das Ich in Zonenkinder ist eine literarische Figur, wie auch das Wir in den Zonenkindern eine literarische Figur ist. Dieses Ich hat Anteile von mir. Das ist aber nicht deckungsgleich mit meiner Person. Es ist nicht hundertprozentig autobiografisch. Es ist irgendwie ein, es ist schon auch ein Ich, das ich konstruiere, das mir angemessen scheint für die Situation. Dieser Brief an Angela Merkel arbeitet ja auch, mein Sohn war ja dabei, es gibt also auch diese Kinderperspektive. Auch die Kinderperspektive ist eine quasi literarische, ist eine modulierte. Und das mache ich tatsächlich ja, um Texten Dringlichkeit, Authentizität zu geben, aber auch um sie zu verorten. Ich glaube, dass wir müssen quasi reden über Politik, reden über Erfahrungen, über Prägungen. Wir müssen das verorten. Also der Leser will jemanden hinter dem Text, im Text erkennen, weil nur dann tritt er selber auf. Also dann kann er sich selber, es ist wie man schafft so eine Plattform, auf der sich Leser und Autor begegnen können.
Nervt es dich, wenn jetzt in Interviews immer wieder die Frage kommt, warum die erfolgreiche Sachbuchautorin und Journalistin wie jetzt einen Roman schreiben musste?
Ach so, annehmlich. Also ehrlich gesagt nervt mich an der Kein Land ist jetzt vor 2 Monaten erschienen. Es gab sehr viel Presse, sehr viel schöne Presse. Nein, an dieser ganzen Kein Land-Rezeption nervt mich überhaupt nichts. Es ist weder so gewesen, dass man mich nochmal für die Zonenkinder abstrafte, whatever. Oder not, dass man, dieser Roman wird ja auch aus der Perspektive einer Journalistin erzählt. Man hat mich jetzt auch nicht mich gleichgesetzt mit dieser Nadja-Figur. Nein, ich bin sehr happy mit der ganzen Rezeption.
Es gibt einen Satz, oder nicht nur einen Satz, aber diesen einen Satz im Roman, der geht ungefähr so, da sagt der Chefredakteur, für den Nadja, also die Ich-Erzählerin, arbeitet, die arbeitet in einer Zeitungsredaktion und sie soll im Prinzip eine Reportage schreiben über Länder, in denen, sozusagen Länder mit Mauern, sage ich ja. Jetzt mal so blöde. Und da kommt dieser Satz, mit Mauern kennen sie sich aus. Und da kriege ich auch wieder Gänsehaut, weil ich das Gefühl habe, was eigentlich die ganze Zeit mitschwingt, ist genau, mit Mauern kennst du dich aus, aber mit nichts anderem so. Diese Beobachtung.
Aber was erzeugt da Gänsehaut in Ihnen? Das finde ich ja interessant.
Diese Nähe, die ich plötzlich habe, also oder wie ich mich eigentlich fremd schäme auch wieder, weil ich die ganze Zeit so ein gesellschaftspolitisches Ding mitdenke, wie verhalten sich Ost und West, also ohne, dass ich jetzt sage, der Chefredakteur ist dezidiert ein Wessi, aber ich habe genau das, so ein Gefühl, also da steckt in dieser kleinen Aussage steckt viel mehr drin, als nur diese Beziehung von den Zweien oder eine ausgemischt bekommt.
Ja, natürlich, aber das ist etwas, also wie gesagt, ich bin die Journalistin und habe jetzt meinen ersten Roman geschrieben. Und aber nochmal, Literatur ist anders als Journalismus, nochmal verdichtete Erfahrung. Auch, also natürlich eine ausgezeichnete Alexander Osang-Reportage ist auch verdichtet. Aber Literatur verdichtet sich nochmal anders als Journalismus, weil er verdichtet sich einerseits und andererseits macht er sich weit. Also man kann schon auch diesen Satz nehmen, den du gesagt hast. Es ist ein kleiner Satz, es ist ein kurzer Satz, es ist ein prägnanter Satz und gleichzeitig ist er gleichzeitig genau und gleichzeitig ungenau. Er bleibt in dieser Assoziation. Was meint der Chefredakteur damit? Was versteht Nadja in diesem Satz? Was verstehst du als Leser darin? Also dieser Gänsehautmoment kommt ja aus deiner eigenen Biografie. Das ist ja deine Gänsehaut. Und so muss Literatur verfasst sein. Der Leser ist im Grunde derjenige, der den meisten Platz braucht im Text. Im Journalismus weniger. Im Journalismus kannst du einen Leser ganz eng an die Hand nehmen.
Ich bin immer noch bei diesem Ich, was du gesagt hast, also auch das literarische und das journalistische Ich. Und für mich ist es ist ja dezidiert eine Liebesgeschichte, es ist aber noch mehr, es ist irgendwie auch ein Wenderoman, es ist ein Gesellschaftsroman. Aber ich bin, also sozusagen bei Max Frisch mit Montauk, es gibt viele Geschichten, wo ich sage, plötzlich ist da jemand, wo ich dann doch, auch wenn du sagst, du bist froh, dass niemand direkt gesagt hat, das ist doch hier die Nadja, das ist doch Jana Hensel, wir übersetzen das, diese Autobiografiefalle. Aber trotzdem, dieses Montauk habe ich im Kopf gehabt, aber kannst du das verstehen?
Also Montauk ist für mich ein ganz wichtiger Roman und Montauk hat mit Kein Land insofern zu tun, dass es auch sich hierbei um einen Liebesroman handelt und wo die Liebe gleichsam sozusagen Anlass wird, nochmal alles zu überdenken, wer man ist und wer man war und was man in seinem Leben erlebt hat. Insofern gibt es natürlich in dieser Nadja so einen Widerhall von mir. Es gibt dort irgendwie, Aber weißt du, das ist so schwer, das Verhältnis von mir zu dieser Romanfigur zu beschreiben, weil der Text selbst so viel organisiert. Ich bin als Schreiber im Grunde genommen fast ausführend. Ich habe eine Szene, ich schreibe die auf. Dann muss ich mich fragen, und welche Szene soll jetzt kommen? Das ist nie eine Szene, die vielleicht im Leben darauf gefolgt ist, sondern das ist eine Szene, die der Text in dem Moment verlangt. Das ist ein sehr dichter Roman. In 10 Kapiteln wird über ein Jahr zurückerzählt. Das ist eng miteinander verschraubt. Das ist nie chronologisch und trotzdem ergibt es am Ende einen Erzählbogen. Das ist alles Text. Da die Frage, wie sehr bin ich Nadja, die fällt, das ist wie ein Teppichknüpfen. Da ist die Frage fast nebensächlich.
Es ist ja eine Liebe, die scheitert, die vielleicht auch scheitern muss, weil sie so aufgeladen ist mit Geschichte oder mit schrecklicher Geschichte, mit dem Holocaust oder mit der Shoah, mit auch ein bisschen mit der untergegangenen DDR und diesem Konflikt DDR-BRD. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn man etwas sozusagen, wenn man Aufarbeitung betreiben will, jetzt nicht du im Sinne von aufklärisch, aber wenn man was aufarbeiten will, gerade so etwas Schreckliches, womit kann man es denn dann nicht, wenn nicht mit Liebe?
Absolut. Das ist ja das, was Nadja auch ganz am Anfang sagt. Also, dass sie sagt ja so sinngemäß, ich dachte, mit Liebe schaffen wir das. Es ist die Liebesgeschichte zwischen einer jungen Journalistin, einem etwas älteren Juden, der nach der Wiedervereinigung nach Israel geht. Und das Interessante an diesen beiden Figuren, und deswegen wollte ich von ihnen erzählen, ist, weil die eine unglaublich hohe Anziehung haben. Es ist gar nicht die typisch deutsch-jüdische Liebesgeschichte, Täter-Opfer-Dichotomie. Das spielt gar keine Rolle. Es sind zwei Fremde, es sind zwei Menschen, die etwas verloren haben. Martin ganz existenziell, große Teile seiner Familie im Holocaust, und Nadja etwas Identitäres. Also es ist auch keine Opferkonkurrenz, also die beiden Verluste, das stehen natürlich in keinem Verhältnis zueinander. Wir haben diese kleine Identitätsgeschichte und wir haben den großen existenziellen Verlust von Martin, und trotzdem in dieser Liebe oder diese Liebe entsteht, weil es zwei Figuren gibt, die irgendwie ganz ähnlich auf diese Welt schauen. Und erst im Laufe der Geschichte, der Liebesgeschichte, im Laufe des Romans entpuppen sich dann oder werden eben dann auch die Zerwürfnisse erzählt und auch das Trennende dann erzählt. Aber ja, es ist eine unglückliche Liebesgeschichte in dem Sinne, dass aus beiden kein Paar wird. Aber es ist eine intensive Amour-Fou, die à la longue nicht zu einer Hochzeit führt, nicht zu einer Heirat führt. Aber ich weiß nicht, ob es ein unglückliches Paar ist. Nein, das glaube ich fast nicht.
Also sozusagen das Prinzip Wachsen an der Liebe hat dann trotzdem Bestand, ja?
Naja, also für diese Ich-Erzählerin, für die Nadja, ist es eine große, wichtige Erfahrung. Wie auch diese Montauk-Episode im Leben von Max Frisch einen Wendepunkt dargestellt hat. Das kann man für Nadja auf jeden Fall auch sagen. Und für diesen Martin, der ist ein bisschen älter, der ist Mitte 50, der hat in vielem abgeschlossen in dem Moment, wo der auf diese Nadja trifft. Und auch für den reißt nochmal etwas auf. Es ist nicht nur eine Geschichte über Deutsche und Juden, es ist auch die Geschichte über Mann und Frau, Ost-West, über eine Liebesbeziehung zwischen einer jüngeren Frau und einem älteren Mann. Also das sind alles Dinge, die da mit reinspielen.
Und war das von Anfang an klar, also wenn man sonst hat als Journalist, du hast zwar viele Bücher oder einige Bücher geschrieben, aber dann doch eben kürzere Texte auf eine Deadline hin, immer wieder, wie schwierig ist es dann so quasi ohne Schreibanlass? Ist dir das leichter gefallen? Wie lange hat es gedauert? Ist das ein freudigeres Arbeiten, weil man jetzt nicht irgendwie eine Vorgabe kriegt aus einer Redaktion? Oder?
Also literarisch zu schreiben ist etwas also für mich unglaublich Beglückendes. Ich glaube nicht, dass ich erinnere mich an wenige Momente im journalistischen Schreiben, wo ich so euphorisiert war durch Dinge, die mir gelungen sind. Das ist natürlich etwas, was man auch im literarischen Schreiben dann feststellt. Der Journalismus ist eine relativ begrenzte Form. Natürlich gibt es große Reporter, die monatelang rumfahren können und recherchieren können, aber in der Regel ist der Journalismus eine sehr begrenzte Form. Auch das kann Glück für, also der Brief von Angela Merkel hat so unglaublich viele Leser bekommen. So viele Leser hat noch nie ein Buch von mir bekommen. Also auch das ist etwas Beglückendes. Aber das Glück des literarischen Schreibens ist intensiver, ja.
Ende 99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM, wir senden live von der Frankfurter Buchmesse und Sie können dabei sein. Einfach mal nachhören unter detektor.fm/frankfurter-buchmesse. Jana Hensel, vielen Dank an dieser Stelle.
Vielen Dank.
Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.